Ich wollte heute so schön mit dem Henning im Partnerlook die Hose weiß anziehen und habe gekleckert. Also guckt nicht hier hinten unten, guckt nicht hier unten hin. Ich habe es gerade noch versucht in der Küche irgendwie wegzukriegen. Ich habe mich nicht eingenässt. So, ist alles in Ordnung. Habt ihr da gerade mitgesungen? Ich habe mal geguckt, einige haben mitgesungen. Das ist immer gut. Aber habt ihr auf den Text geachtet? Ich habe ihn nochmal hier. Wir machen mal die Folie an. Ach, da ist sie ja. Da. Ich kann nicht schweigen. Und dann hieß es auch, ich kann nicht anders als von dir zu erzählen. Hand aufs Herz. Wer hat das eben ehrlich gemeint? Also nur Hand aufs Herz, nicht aufzeigen. Ich kontrolliere das nicht. Das ist doch nicht die Wahrheit. Ich kann nicht anders als von dir zu erzählen, immer und überall. Ich bin ja im Reisedienst viel unterwegs, dann komme ich also immer dann auf die Autobahn, wenn mein HSV gerade spielt. Und dann sitze ich da und höre das im Radio. Und dann bin ich fast im Stadion, weil der Kommentator ist so leidenschaftlich. Und dann nehme ich das so richtig mit. Und ja, aber das ist nicht das Gleiche, wenn ich das von ihm höre. Wenn ich dann abends meinen Sohn anrufe und sage, hey, heute im Stadion, Simon, wie war's denn? Also, Papa, das kann alles nicht wahr sein. Also, und dann bin ich live dabei. Dann habe ich alle Emotionen, alles, was dabei war, hautnah, ohrennah gespürt und gehört. Ist ein Unterschied, ob jemand mit Leidenschaft von dem berichtet, was er erlebt hat, oder ob jemand seinen Job macht und darüber irgendwas erzählt. Worauf will ich hinaus? Wenn wir sagen, wir können nicht schweigen, von unserem Glauben zu reden, dann hat es was damit zu tun. Wie kann man denn heute noch glauben? Bist du so weltfremd? Hast du nicht gesehen, was da im Israel- und Gaza-Streifen los ist? Hast du den Ukraine-Krieg vergessen? Wie kann man denn noch glauben? Weißt du nicht, was die Kirchen alles angestellt haben? Diese Machtmissbrauchsgeschichten, die katholische und die evangelische und alle, das ist doch alles ein Dreckshaufen und du glaubst und gehörst noch dazu. Wie kann man denn nur? Und wo ist der liebe Gott, wenn Millionen Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken, nur weil sie die Freiheit gesucht haben? Du bist Christ, warum? Ich kann nicht schweigen. Ich muss es erzählen, aber dann werden wir plötzlich so wortkarg, wisst ihr? Dann fangen wir an zu stottern vielleicht oder zu grübeln, was sage ich denn jetzt? Vielleicht fangen wir auch an, die Kirche zu verteidigen. Nun ja, das ist ja alles, wir haben ja auch viel Gutes und Wohlfahrt und Diakonie, das ist ja auch alles Erfindung der Kirche. Vielleicht kramst du auch in deinem Konfirmandengehirn nochmal nach so ein paar Bibelstellen, die du mal gelernt hast, die du mir jetzt um die Ohren hauen kannst, aber dir fällt partout keine passende Bibelstelle ein. Also stammelst du irgendwann und sagst, weißt du was, ich habe eine super Idee. Im November, da haben wir eine MyWay-Woche da in meiner Gemeinde, da werden alle Fragen beantwortet, da komm doch da mal mit. Na, das ist eine Möglichkeit, ist auch eine sehr gute Möglichkeit, glaube ich wirklich, aber würde dein Kollege überhaupt kommen? Ist die Hürde da vorne nicht riesengroß? Hast du es heute Morgen gemerkt? Wir sind hier ziemlich soft reingeglitten in das Haus, aber dein Kollege, der würde da draußen stehen und denken, über diese Schwelle, gehe ich da wirklich drüber? Gehe ich da wirklich rein? Was erwartet mich denn da? Noch mehr so komische Typen wie mein Arbeitskollege mit so einem schrägen Glauben oder was erwartet mich denn da? Die Hürde ist riesengroß, die innere Barriere hier reinzukommen. Und hier drin trifft er dann eine Herde, Jesus unser guter Hirte und wir sind die schweigenden Lämmer, oder? Wir wissen immer nicht die richtigen Antworten. Wir haben gestern darüber gesprochen. Als wir in Hamburg vor jetzt genau 10 Jahren anfingen mit einer Gemeindegründungsarbeit, da wussten wir nicht, dass 5 Jahre nach Beginn unserer plötzlich die große Flüchtlingswelle kommen würde. Aus Persien überwiegend, ja. Und diese persischen Menschen, die konnten kein Deutsch, als sie zu uns in die Veranstaltung kamen. Das heißt, sie kamen auch gar nicht erst zu uns, sondern wir gingen zu ihnen. Wir haben sie besucht in ihren Flüchtlingsunterkünften. Wir haben sie in unsere Wohnzimmer eingeladen. Wir haben gesagt, kommt, wir teilen unser Leben mit euch. Und dann war ein Satz immer wieder der Satz, der gesagt wurde, und den werde ich nie vergessen, weil er mein Herz immer noch berührt. Pastor Sigi, bevor wir deine Sprache verstanden haben, wussten wir, was du uns sagen willst. Dass ihr uns liebt. Ich sage, wieso wusstet ihr das? Weil wir es gespürt haben. Ohne Worte, wir wussten uns angenommen. Wir wussten, ihr habt eure Wohnzimmer für uns geöffnet. Ihr habt uns eure Herzen geöffnet. Da muss mehr dahinter stecken. Und diesen Gott, der uns auch liebt, den wollen wir kennenlernen. Seht ihr, das ist so einfach. Manchmal braucht man gar keine Worte. Man muss nur überzeugt sein von dem, woran man glaubt. Und wenn du überzeugt bist, dann wird sich auch dein Kollege irgendwann überzeugen lassen. Du musst ihn gar nicht überzeugen, aber du musst schon überzeugt sein. Das spürt er doch. Und dann kommt er vielleicht auch mit, weil er Vertrauen zu dir hat. Und dann werdet ihr in der Kantine in Zukunft vielleicht andere Gespräche führen. Gestern, für alle, die bei der Schulung dabei waren, die haben so ein paar Tools gelernt, wie man über seinen Glauben reden kann. Wir haben gesagt, man braucht dafür nicht viele Worte. Im Grunde reichen zwei. Und beide sind doch noch das gleiche Wort. Sie haben nur unterschiedliche Satzzeichen am Ende. Und das, wenn ihr das wissen wollt, fragt die, die gestern da waren. Die erzählen euch das, denn die können auch nicht schweigen von dem, was sie erlebt haben. Aber es ist so einfach. Wir müssen nichts argumentativ irgendwie bringen. Wir müssen nicht Bibelstellen auswendig lernen, sondern wir müssen die Dinge so erzählen, wie wir sie erlebt haben. Denn ein Erlebnis kann dir niemand wegdiskutieren. Fakten kann man diskutieren, Argumente kann man zerlegen, aber was du erlebt hast, hast du erlebt. Und davon darfst du erzählen. Das war auch in Rom vor 2000 Jahren so, als der Glaube noch relativ jung war, noch nicht so ausgebreitet. Hier in Münster glaubte man noch nicht an den Jesus, von dem wir im Evangelium lesen. Aber in Rom gab es ein Riesenproblem und Paulus schreibt das an die Gemeinde. Die Menschen in Rom wissen gar nicht, dass ihr glaubt. Sie kennen euren Glauben nicht. Und dann heißt es dort, wie können sie denn Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an Gott glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von Gott hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Oder in unseren Worten, wenn niemand vom Glauben erzählt. Mein Leben, was mein Leben so verändert hat, zu erzählen. Jetzt werden wieder manche nervös und denken, das ist doch gar nicht meine Gabe. Ich habe keine Bibelschule besucht, ich kenne keine theologische Ausbildungsstätte von innen. Ich will das nicht. Ich bin dafür nicht geeignet. Also, dann hast du ein Problem. Gibt ein paar Tricks, wie man es ändern kann. Ganz praktisch, hast du schon mal gehört. Guck mal hier. Paulus im Gefängnis schreibt, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Also, Gebet ist der Schlüssel. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben. Paulus ist gefangen, Paulus ist eingesperrt. Aber er sagt, wenn ihr betet, öffnet sich eine Tür. Wir sind nicht gefangen, ja? Die meisten, ich hoffe, oder habt ihr Freigang heute? Gut, ist egal. Öffnet Gott eine Tür, wenn wir beten? Ja, das hat er versprochen. Und dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat, für das ich im Gefängnis bin. Betet, jetzt nochmal, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Gebet, ich ermutige euch in der nächsten Zeit so kräftig zu beten wie lange nicht mehr. Dass Gott Türen öffnet. Wenn Paulus Gebetsunterstützung braucht, der große Missionar, der Völkerapostel, dann brauchen wir das auch und dann dürfen wir auch beten. Das hat Gott uns geschenkt. Und jetzt sagst du immer noch, ich kann das nicht. Darf ich das mal so scharf sagen? Wer sagt, ich kann das nicht, der ist ungehorsam. Wer sagt, ich kann nicht über meinen Glauben Auskunft geben, nicht erzählen, woran ich glaube, der hat den Auftrag nicht verstanden, den Jesus uns gegeben hat. Als Jesus in den Himmel auffuhr, seine Jünger noch mal ein letztes Mal so gebrieft hat, ja, mein Sohn ist Flugbegleiter, der erzählt immer, das Wichtigste ist, dass er als Kabinenchef die Crew noch mal brieft, so noch mal sagt, was ist heute dran. Jesus macht das auch, bevor er in die Luft, in den Himmel aufsteigt. Finde ich ein ganz schönes Bild. So noch mal letzte Anweisung, damit es gut wird. Und dann sagt Jesus, und jetzt bleibt ihr hier und ihr werdet dann meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Hast du das mal gelesen oder gehört? Da steht nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Da steht nicht, ihr müsst meine Zeugen sein. Da steht nicht, ihr könnt unter Umständen meine Zeugen sein. Sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Oder Präsenz, wir sind seine Zeugen. Zeuge, nichts anderes als zu erzählen, was er gesehen hat. Und vor Gericht ist es wichtig, dass ein Zeuge nur sagt, was er wirklich gesehen hat. Zeugen müssen nicht irgendeine Geschichte bilden und konstruieren, machen ja falsche Zeugen. Daran erkennt man immer einen falschen Zeugen. Wenn er ausschmückt und viel drumherum erzählt, ist Quatsch. Aber wenn er sagt, oh, da waren zwei Autos, blau und rot, und das hat geknallt und dann war ich geschockt und mehr weiß ich nicht, dann war wahrscheinlich Augenzeuge wirklich vor Ort. Und wir sollen nur Zeugen sein. Wir sind, so sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gesandte, wir sind Botschafter und wir sind Zeugen. Die Botschaft bezeugen mit dem, was wir selber erlebt haben. Die Welt braucht keine Besserwisser. Davon gibt es schon viel zu viele, aber sie braucht Zeugen. Menschen, die sagen, das habe ich erlebt. Jesus weiß, dass unsere Berichte echt Kraft haben. Die Kraft einer guten Geschichte. Die Kraft deiner guten Geschichte. Was du erlebt hast, was du mit Jesus oder von dem du weißt, was war vorher, bevor er in mein Leben kam, was hat sich verändert und was ist heute anders, das kannst du, nur du erzählen und das wird Leute begeistern. Und da ist Kraft drin, da ist besondere Kraft drin. Jesus sagt nämlich, ihr werdet noch eine zusätzliche Kraft bekommen, da, wenn dann der Heilige Geist auf euch kommt. Dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Du bekommst überirdische Kraft. Wenn ich das den Kindern erzähle, dann denken die immer an Superman und solche Superhelden. Übernatürliche Kraft. Superman ist gar nichts gegen das, was wir haben. Wir haben die Kraft, mit der das Universum geschaffen wurde. Wir haben die Kraft, mit der wir ins Leben gerufen wurden. Wir haben die Kraft, die uns erhält. Gottes Geist haben wir in uns. Wow, was braucht es denn mehr? Und diese Kraft wird uns befähigen, seine Zeugen zu sein. Und mit seiner Hilfe bekommt unsere Geschichte richtig Energie, wird überzeugend sein. Vielleicht denkst du, meine kleine Geschichte, was soll die Leute denn begeistern? Ich höre manchmal Geschichten von Leuten, die haben so eine Bekehrung, wow, als junger Mann war ich in der Gemeinde und dann saß da einer, der erzählte, er wäre heroinabhängig gewesen, dann war er Zuhälter auf St. Pauli und dann hat er eine kriminelle Karriere hingelegt und dann hat er Jesus kennengelernt und alles war neu. Und ich dachte, das ist eine Bekehrung, was habe ich denn? Oder der andere, der im Gefängnis hier aus Bibelseiten Zigaretten gedreht hat und dann zum Glauben kam. Oder die Frau, die erzählte, dass sie als Mantra das Vaterunser immer gebetet hat, weil ihr indischer Guru gesagt hat, das sind weise Worte, bete das. Und dann hat sie irgendwann gedacht, zu wem bete ich denn da? Und hat dann Jesus kennengelernt und wurde wirklich gläubig. Das sind Bekehrungen. Wow, da habe ich mal gedacht, yes, so muss es sein. Aber ich bin in einer Kirche aufgewachsen. In einer Kirche haben wir gewohnt. Weil mein Papa da Küster war, dann bist du doch Christ, habe ich gedacht. Kannst auch in der Garage aufwachsen, du bist trotzdem kein Auto, oder? In Amerika habe ich gesagt, du kannst auch bei McDonald's aufwachsen, du wirst kein Hamburger. Und da sagten die, aber du bist ein Hamburger, oder? Du kommst auch aus Hamburg. Das fanden die sehr lustig, ja. Aber das ist egal. Da denkst du auch, du bist Christ, weil du in der Kirche aufwächst, weil du immer in die Gemeinde gehst. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Aber der Punkt ist doch einfach der, wir haben alle mal irgendwann diesen Moment erlebt, wo wir uns bekehrt haben. Vielleicht nicht so, vielleicht kannst du den Termin nicht genau benennen, aber du weißt, es war ein Leben vorher und es gibt ein Leben danach und es hat sich was verändert. Und das ist unsere Geschichte. Nicht spektakulär, aber authentisch. Aber wenn wir es spektakulär haben wollen, lass uns mal einen angucken, der es wirklich spektakulär hatte. Hier, der Kollege hier. Der das geschrieben hat. Paulus, der seinem jungen Schüler Timotheus sagt, hey, rede über deinen Glauben, tu den Mund auf, hab keine Scheu, das ist das Beste, was du tun kannst. Der sitzt oft im Gefängnis, dieser Paulus. Und der hatte so eine harte Bekehrung. Der sitzt jetzt plötzlich im Verhör vor König Agrippa und muss sich verteidigen. Und es droht der Tod. Und da redet Paulus zu Agrippa, mein lieber König, angesichts all der Anschuldigungen, die von Seiten der Juden gegen mich erhoben werden, schätze ich mich glücklich, dass ich heute die Gelegenheit habe, mich vor dir zu verteidigen. Danke für die Chance, sagt er, dass ich dir erzählen kann, was mit mir passiert ist. Wie dankbar gehen wir in solche Kantinengespräche? Danke Gott, dass ich jetzt heute, wo ich so einen Hunger habe, mit meinem Kollegen über meinen Glauben reden kann. Also Paulus sagt, ich schätze mich glücklich für die Gelegenheit. Und das umso mehr, als du, wie ich weiß, ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Daher bitte ich dich, mich jetzt wohlwollend anzuhören. Der sitzt als Angeklagter im Verhör und bittet seinen Richter, dass er ihn wohlwollend anhören möge, nicht wegen seiner Verteidigungsstrategie, sondern weil er ihm was Wichtiges zu sagen hat. Ich finde das total krass. Es geht hier eigentlich um dich und ich habe dir was zu sagen. Und ich habe Respekt vor dir. Anerkennung, du bist ein kundiger Kenner aller jüdischen Sitten, das ist schon mal gut. Und dann hör mal jetzt mal zu. Was heißt das für uns? Das heißt, wir müssen nicht auf den perfekten Moment warten. Wir müssen nicht erst warten, bis Gott irgendwie eine Situation vorbereitet hat und jemand so im Glaubenskurs nach 20 Stunden dann soweit ist und dann reden wir, sondern jetzt ist der Moment. Ein Verhör und Paulus sagt, ich nutze die Chance. Das ist jetzt der Moment, der Kairos, der Augenblick, den Gott vorhergesehen hat. Jetzt schreibe ich, und das sagt er hier Timotheus, immer, ob es erwünscht ist oder nicht, rede darüber. Ob es dir gelegen kommt oder nicht, kommt es zur Zeit oder zur Unzeit, sagte Luther. Rede, predige, verkündige, aber dann, wenn es dran ist, in dem Moment, tu deinen Mund auf. Paulus erzählt dann seine Geschichte, ehrlich und ungeschönt. Er fängt damit an, dass er nichts lieber getan hat, als Christen zu verfolgen. Ja, das war seine Berufung, das hat er geglaubt. Ja. Ich war ein Christenhasser, ich hielt es für richtig, mit Todesurteilen gegen die Christen vorzugehen. Mein Hass auf sie, sagt Paulus, war grenzenlos. Und dann kam die Reise nach Damaskus. Vielleicht sah es so aus, vielleicht ganz anders. Wenn Licht in dein Leben kommt, dann wird alles anders. Ihn haut's um, ihn haut's vom Pferd. Und er hört die Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir diese Geschichte auch noch lesen können, dass Agrippa diese Geschichte erzählt bekommt? Weil Paulus hier etwas begreift in dem Moment. Da ist jemand, der kennt mich mit Namen, Saul, Saul. Zweimal sagt er das. Der kennt mich. Das ist kein Unbekannter und ich bin ihm nicht unbekannt. Hier spricht mich einer mit Namen an, so wie es bei Jesaja heißt, ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und das wird beim Maiwei ganz wichtig sein, dass wir in das Leben von Menschen hineinsprechen, aber nicht in unserem Namen, sondern sagen, der Gott, von dem wir reden, der kennt dich. Der kennt deinen Namen. Der hat Interesse an dir. Der will mit dir Beziehung haben. Und dann sagt er hier, Saul, Saul. Okay, er kennt meinen Namen, aber noch was kommt dazu. Saul, wenn wir das übersetzen, heißt der Erhabene, der Große. Dafür hielt er sich. Der große, mächtige Christenhasser. Und jetzt liegt dieser mächtige, erhabene Mann im Wüstensand und stammelt, Herr, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Aber er sagt, Herr, hier findet ein Wechsel statt, ja? Der eben noch mächtige, herrschende Tyrann liegt im Sand und erkennt plötzlich, trotz seiner Blindheit, und er sagt, Herr, wer bist du, der du mein Leben auf den Kopf stellst? Ich will wissen, was du von mir willst. Sag, was ich tun soll. Gib mir eine neue Berufung. Aus dem Selbstherrlichen wird ein Untergebener, der sich später Paulus nennt. Wisst ihr, was Paulus übersetzt heißt? Der Kleine, der Erhabene wird zum Kleinen. Das ist krass. Nicht, weil sein neuer Herr ihn klein macht, sondern weil er eine neue Identität bekommt. Er ordnet die Verhältnisse neu. Ich gehorche meinem neuen Herrn und der will alles anders machen. Meine Gesinnung, mein Glaube, alles wird neu und er ist der, der mich rettet. Agrippa, er ist der, der mich gerettet hat. Ich habe doch dieser himmlischen Erscheinung nicht gerettet. Also ich habe doch nicht widersprochen, ich habe mich hingegeben, weil Jesus Menschen aus der Finsternis ins Licht ruft. Paulus hat das erlebt, als er noch Saul war, wurde er blind und Jesus hat ihm das Licht neu geschenkt, hat ihn wieder ins Leben zurückgerufen. So wurde er vom Saulus zum Paulus, das kennen wir, das Sprichwort. Und das steht für Veränderung, für radikales Neuwerden. Paulus sagt, in den Augen der Weisen und der religiösen Führer bin ich scheinbar gescheitert, aber das ist richtig gut. Denn der, an den ich glaube, ist auch scheinbar gescheitert am Kreuz. Und so eine Torheit für die, die es nicht verstehen. Aber die Wahrheit ist, König Agrippa, dieser Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der will auch in deinem Leben das Sagen haben. Und jetzt passiert etwas, und das sage ich euch in aller Offenheit, das wird uns auch passieren. Wenn wir so offen reden über unsere Bekehrung und über das, was Jesus verändert, Statthalter dazwischenrufen und sagen, Paulus, du bist doch verrückt. Das viele Lesen in der Schrift hat dich in den Wahnsinn getrieben. Das werden wir auch hören. Bist du bescheuert? Bist du verrückt? Was glaubst du denn da? Und jetzt, Paulus, ich bin nicht verrückt. Hochverehrter Festus, immer noch respektvoll. Was ich aber sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich hier so frei und offen rede, der weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Das ist sehr interessant. Er spielt den Ball jetzt zu König Agrippa und er sagt, hör mal Festus, wenn du mich für verrückt hältst, dann musst du den König auch für verrückt halten. Der kennt diese Dinge, der weiß eigentlich, worum es geht. Na, hat plötzlich einen starken Verbündeten hier, der ihn eigentlich verurteilen sollte. Das finde ich total spannend, wie Paulus hier einfach cool agiert. Das will uns ermutigen. Wir müssen keine Angst haben vor den Menschen. Wenn sie uns so verrückt erklären, wenn sie über uns lachen, ach komm, ist doch egal. Wovor hast du denn Angst, dass man dich für einen Spinner hält? Hey, es geht um Jesus. Paulus sagt, ich bin kein Spinner, ich habe es erlebt, das kann mir niemand absprechen. Und es gibt noch einen ganz starken König, der als mein Zeuge hier auftritt. Der weiß, wovon ich rede. Und ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Er ist so überzeugt und überzeugend. Und Menschen finden zum Glauben bei deiner Geschichte mit Sicherheit auch. Menschen werden, wenn du natürlich und authentisch bist, dir Glauben schenken. Du darfst natürlich sein, denn du bist natürlich sein. Ja, du gehörst ihm. Und das hilft dir, dich nicht selber zu verstellen oder dich irgendwie besser zu verkaufen oder irgend so ein Image aufzubauen. Du darfst natürlich sein, denn du bist natürlich sein. Du gehörst ihm. Und er wird dir helfen mit seinem guten Geist. Er wird durch dich wirken, durch deine Erzählung. Er wird Menschen begeistern für sich. Menschen wollen nicht belehrt werden, aber sie hören gerne Geschichten. Biografien sind die meistverkauften Bücher, immer. Menschen wollen Lebensgeschichten lesen, hören. Und deine Geschichte ist genauso gut wie die von Paulus. Vielleicht sogar noch besser. Wichtig ist nur, dass wir zur Zeit und zur Unzeit bereit sind zu erzählen. Und dass die Menschen merken, wir sind wirklich an ihnen interessiert. Sie sind nicht Missionsobjekte. Ja, haben wir früher oft gedacht, so, die müssen wir jetzt irgendwie bekehren, die müssen wir ins Zelt zerren oder in die Evangelisation. Nein, ich möchte, dass wir an den Menschen wirklich interessiert sind. Sonst haben sie kein Interesse an dem, wovon wir reden. Erzähl deine Geschichte. Wenn du in den nächsten Wochen mit Menschen redest, erzähl deine Geschichte. Was dir mit Jesus passiert ist. Du kannst natürlich auch zitieren aus der Bibel und die Evangelien herbeinehmen oder Apostelgeschichte. Zum Beispiel Kapitel 29 der Apostelgeschichte. Wer kennt das Kapitel 29 der Apostelgeschichte? Ihr müsst euch nicht melden, es gibt kein Kapitel 29. Ich kann nicht schweigen. Ach, das ist... Ich habe heute Nacht die Folie gelöscht. Ja, das war's. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte Angst vor dem Marathon und habe dann gearbeitet. Apostelgeschichte 29 gibt es nicht in der Bibel. Du schreibst Apostelgeschichte 29. Du schreibst mit deinem Leben ein neues Kapitel in der Geschichte der Apostel. Du bist Teil dieser Geschichte, die Gott schreibt. Dein Gegenüber wird deine Geschichte hören, Geschichte wie die Berichte in den Evangelien, weil es Kraft hat, wie Jesus in deinem Leben wirkt. Es hat so eine Kraft, dass der König Agrippa sagt, hör mal auf jetzt, du bist so überzeugend, dass du gleich noch einen Christen aus mir machst, wenn du so weiterredest. Musst du mal nachlesen. Das ist total krass. Vers 28. Du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Und was sagt Paulus? Ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die das hier heute gehört haben, Und die das werden, was ich geworden bin, außer den Fesseln, die ich trage. Ich bete dazu, dass das passiert, dass die Menschen so verändert werden wie ich. Mit dir angefangen, König, und dann mit allen anderen Menschen, die das hören. Mit den Menschen, die das heute in Münster hören. Und dann hat er keine Scheu zu fragen, König, glaubst du? Glaubst du? Total spannend. Wie der Kämmerer in der Wüste, ja? Wo Philippus sagt, glaubst du? Verstehst du, was du liest? Hast du das begriffen? Ich erkläre es dir. Und dann kommt Evangelium. Einfach. Dann lässt sich taufen. Zur Zeit oder zur Unzeit. Das kann morgen in der Kantine sein. Das kann irgendwann nächste Woche sein. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, den ich in Süddeutschland gehalten habe. Das war Abschluss der Maiway-Woche. Und dann am Abschluss ist es oft so, dass die Gemeinden nochmal Dankeschön sagen für die Referenten. Und ich machte mich bereit. Ich werde gleich auf die Bühne gerufen und dann muss ich dann nochmal so Dankesworte über mich ergehen lassen. Das mache ich auch gerne, freue ich mich ja immer. Und dann tippt mir jemand auf die Schulter. Ein Notfall, kannst du schnell rauskommen? Und ich denke, oh, die wissen, dass ich Sanitäter bin, gewesen bin. Okay, vielleicht hilft es. Und ich sage zu meiner Frau, das liebt sie, Ironie. Schatz, wenn ich nicht wiederkomme, musst du gleich auf die Bühne. Nein, ich bin jetzt weg und ich gehe raus. Oh, sie musste wirklich auf die Bühne, weil ich kam nicht wieder. Der Notfall saß weinend draußen im Foyer. Über ihr gebeugt eine andere Frau, also die Frau, die da saß, weinte. Und die andere Frau tröstete sie und ich ging hin und sag, was kann ich tun, was ist passiert? Und die Freundin derer, die da weinte, sagte, sie möchte ihr Leben Jesus geben. Sie war gestern zum ersten Mal in einer christlichen Veranstaltung, wo du gepredigt hast und sie möchte jetzt ihr Leben Jesus geben. Können wir das mal eben machen? Zur Zeit oder Unzeit, oder? Also ins Seelsorgezimmer, Gebet. Die Tränen wurden zu Freudentränen. Diese Frau richtet sich auf und geht raus und erzählt jedem, der dann auch am Ende des Gottesdienstes auch rauskam, was jetzt diese Störung zu bedeuten hatte, dass ihr Leben neu geworden ist. Und das wäre ja wohl wichtiger als alles andere, oder? Und das fand jeder so und ich auch. Zur Zeit oder Unzeit, wenn es dran ist, ist es dran. Jesus legt den Menschen aufs Herz. Hör auf seine Stimme. Wem du in der nächsten Zeit begegnest, wer will von dir etwas hören? Dann sei bereit. Bau Beziehung. Wir haben gestern ganz viel darüber gelernt. Bau deine Freundschaften aus. Wenn du das tust, dann kannst du sie mit Fug und Recht im November einladen und sagen, hör mal, ich habe was Gutes für dich, weil es auch gut für mich ist. Lass uns gemeinsam hingehen. Das schöne, ein schöner Abend, schöner Feierabend, lass uns hingehen. Du brauchst nicht viel, nur deine eigene Geschichte und dazu reichen zwei Worte. Du brauchst nur deine eigene Begeisterung, so wie Paulus, und es darf dich nichts davon abhalten, zu sagen, hey, das ist die Geschichte und ich wünsche und bete, dass auch du Christ wirst. Vielleicht musst du es nicht so plakativ wie Paulus machen, aber im Herzen darfst du so beten. Ich wünsche mir, dass mein Gegenüber Jesus kennenlernt. Wir nennen das Freundschaftsevangelisation. Das bedeutet, ab jetzt pflegst du deine Freundschaften intensiver, bringst diesen Freund dann mit an den Abenden. Ich bitte euch, bringt die Leute mit, ladet sie nicht ein und sagt, kommt hierher, sondern holt sie ab, bringt sie mit. Wir machen das Programm so, dass ihr wirklich dann kommen könnt, wenn es losgeht. Nicht eine Stunde vorher schon da sein müsst, bis auf ein paar wenige von euch. Aber die meisten können einfach kommen und ihre Freunde mitbringen. Und Freundschaftsevangelisation heißt, an dem Abend seid ihr dann gemeinsam hier und dann geht die Arbeit los. Ich will es euch nicht verschweigen. Dann fängt der Marathon an. Denn wenn sich dann jemand für Jesus entscheidet oder so mit dem Gedanken spielt, da könnte ja was dran sein, dann seid ihr gefordert, nämlich dran zu bleiben und weiter den Weg zu begleiten. Hand in Hand dann in den Glauben hineinführen, begleiten, mitgehen. Michael Herbst, dieser Missionstheologe und Professor in Greifswald vor ein paar Jahren, jetzt ist er nicht mehr in Greifswald, hat gesagt, wenn ein Mensch heute in unserem nach unserem Verständnis ein Christ wird, der vorher nicht geglaubt hat, dann dauert dieser Prozess vom ersten Hören bis zur Entscheidung manchmal bis zu 10 Jahren. Boah, das ist lang, ne? Also wenn bei Maiway so ein Prozess angestoßen wird oder schon vorher und sich jemand wirklich entscheiden sollte, ich will da dranbleiben, dann müsst ihr auch dranbleiben und Geduld haben. Marathon, kein Sprint. Aber das ist ein wunderbares Ehrenamt, Menschen zu begleiten, wachsen zu sehen, in der Jüngerschaft zu reifen. Das dürft ihr tun. Ihr seid miteinander unterwegs und ihr bleibt zusammen auf dem Weg. My Way heißt mein Weg und sein und ihr Weg kreuzen sich und wir gehen fortan gemeinsam und dann ist es wie bei den Emmaus-Jüngern, dann kommt noch einer dazu und dann passt es. Und mit Jesus gemeinsam gehen wir dann unsere Wege weiter. Bist du begeistert von Jesus? Ich hoffe das. Gestern kam die Frage, was ist, wenn ich nicht begeistert bin? Dann bitte ihn, dass er deine Begeisterung neu weckt. Oder bitte ihn, dass er das, was so in dir ist, auch nutzt, um andere anzustecken. Aber begeistern können wir eigentlich wirklich nur, wenn wir selber begeistert sind. Und dann heißt es tatsächlich zu Recht, ich kann nicht schweigen von dem, was ich erlebt habe. Ist das so? Ich wünsche euch das. Ich wünsche euch, dass ihr ganz neu erkennt, wie wichtig das ist, dass wir über unseren Glauben Rede und Antwort stehen, zur Zeit oder zur Unzeit. Und Gott segne euch dabei. Und die letzte Folie sagt, auf Wiedersehen im November. Dann gucke ich mal, wie viel Schweigen der Lämmer nicht mehr da war. Amen.